NDR Info. Echo des Tages.
Am Mikrofon begrüßt Sie Claudia Venor. Guten Abend und willkommen zum Echo des Tages an diesem Sonnabend. Ein kurzer Themenüberblick vorab. Machtkampf in Venezuela. Ist das Land auf dem Weg in die Diktatur? Dazu auch ein Kommentar. Regierungskrise in Niedersachsen, der Tag danach. Kontaminierte Eier, besorgte Bürger und Reaktionen der Händler und Supermärkte. Trump unter Druck, Sonderermittlungen nehmen Fahrt auf. Ruanda, Erdrutschsieg für Präsident Kagame. Abgasskandal, neue Vorwürfe gegen Audi und WM-Titel für deutsche Beachvolleyballerinnen. Dies und mehr im Sportblock am Ende der Sendung. Erst gestern konstituierte sich die umstrittene verfassungsgebende Versammlung in Venezuela. Die 545 Mitglieder, sämtlich Regierungsanhänger von Präsident Maduro, sollen sehr weitgehende Vollmachten bekommen, bis hin zur Auflösung staatlicher Behörden. Die Opposition befürchtet, dass dieses umstrittene Gremium dauerhaft sogar das Parlament ersetzen könnte. Die schärfste Kritikerin ist die Generalstaatsanwältin Luisa Ortega, die Maduro Verfassungsbruch vorwirft. Ihre Anklagebehörde wurde heute von der regierungstreuen Armee umstellt und die Anklägerin anschließend entlassen. Ein hartes Vorgehen gegen die Opposition hat die Vorsitzende des Verfassungsgremiums, die frühere Außenministerin Delcy Rodríguez, bereits angekündigt.
Genossen, dank Hugo Chávez konnte diese verfassunggebende Versammlung das Licht der Welt erblicken. Dank gebührt auch unserer Verfassung und unserem Präsidenten, der sich heute in einen Giganten verwandelt hat, mit der Hilfe von Abermillionen von Venezolanern. Eine humanitäre Krise oder gar Hunger gäbe es in Venezuela nicht. Jede internationale Kritik sei lächerlich, schimpft Rodríguez. Kritik gab es in den vergangenen Tagen reichlich, außerdem US-Sanktionen gegen Präsident Maduro. Zuletzt bat sogar Papst Franziskus, die verfassunggebende Versammlung zu stoppen. Vor dem Parlamentsgebäude feiern einige Regierungsanhänger ihren Sieg über die Opposition. Trump ist uns egal, die Europäische Union ist uns egal, die Präsidenten Santos und Macri aus Kolumbien und Argentinien auch. Das venezolanische Volk hat beschlossen, frei und unabhängig zu sein. Ab heute haben wir eine verfassunggebende Versammlung, ab heute hängen dort wieder die Bilder von Hugo Chávez und sie werden dieses Gebäude nie mehr verlassen. Das Volk sei zurück im Parlamentspalast, beanspruchen die ersten Redner der Verfassungsversammlung, die nun das höchste Gremium im Staate ist. Sie machen keinen Hehl daraus, dass alle, die mit der Politik der Sozialisten nicht einverstanden sind, von der Veranstaltung ausgeschlossen bleiben. Man ist jetzt unter sich. Parlamentarier der Opposition haben keinen Zutritt mehr. Das gewährleistet die Nationalgarde. Die gewählten Volksvertreter müssen nicht nur damit rechnen, ihren Job zu verlieren, wenn die Verfassungsversammlung erste Beschlüsse fasst, sondern auch noch ihre Immunität. Aus Sorge um Leib und Leben der mutigen Generalstaatsanwältin Luisa Ortega hat die Interamerikanische Kommission für Menschenrechte gestern einen Schutzmechanismus aktiviert. Ortega schreibt, sie verurteile die Belagerung und klage die Willkür vor der nationalen und der internationalen Gemeinschaft an. Die Generalstaatsanwältin wirft der Regierung Verfassungsbruch vor. Die Wahl zur verfassunggebenden Versammlung am Sonntag habe gegen die Verfassung verstoßen, da es zuvor keine Volksabstimmung gab. Ortega, eine frühere Anhängerin der Sozialisten, ermittelt zudem wegen Wahlbetrugs und hat die Annullierung der Verfassungsversammlung beantragt. Auf den Straßen von Caracas unterdrücken Sicherheitskräfte die Proteste von Regierungsgegnern. Viele sind dem verzweifelten Aufruf des Oppositionsbündnisses Tisch der demokratischen Einheit gefolgt. Dem bleibt nach der Konstituierung der Verfassungsversammlung nur noch die Straße. Mit welcher Strategie er die Aushebelungen des Parlaments, der letzten demokratischen Institution, beantworten wird und ob er überhaupt eine hat, das ist an diesem Tag unklar.
Ann-Kathrin Mellmann berichtete, in Caracas geht es nun offenbar Schlag auf Schlag. Der Umbau zur Diktatur scheint rasant fortzuschreiten. Ein Kommentar von Burkhard Birke aus Caracas.
Es gibt kaum Zweifel, Nicolas Maduro will das von der Opposition kontrollierte Parlament entmachten, um ungehindert durchregieren zu können. Die neue Verfassungsversammlung dient ihm als demokratische Fassade. Auch wenn die Opposition die Wahl nicht boykottiert hätte, war der Sieg im Grund vorprogrammiert aufgrund der Wahlregeln, insbesondere des Zuschnitts der Wahlbezirke. Dass die konstituierende Sitzung der Verfassungsversammlung trotz der Proteste zahlreicher Länder und des Vatikans stattfand hatte seinen Grund. Wir sind wieder in der Nationalversammlung, wir haben wieder die Macht. Die Jubelrufe zigtausender Chavisten auf der Plaza Bolívar waren unüberhörbar. Die Verfassungsversammlung ist allmächtig und steht über den 5 demokratischen Institutionen des Landes. Die Tigerin, genannte Delcy Rodríguez, die frühere Außenministerin, führt das Gremium. Da braucht sich Maduro wohl keine Sorgen zu machen, dass die Verfassungsversammlung Hindernisse aufbaut. Nicht nur das Parlament haben die Chavisten im Visier, sondern auch die Justiz, vor allem die abtrünnige Generalstaatsanwältin Luisa Ortega. Die hat sich erdreistet, offensichtlich Wahlfälschungen anzuprangern und die Beteiligung der Sicherheitskräfte an zumindest einigen der bislang über 120 Todesfälle zu untersuchen. Die Opposition fürchtet eine wahre Hexenjagd. Die Repression hat zugenommen, täglich steigt die Zahl der politischen Festnahmen. Militärtribunale richten Zivile entgegen den Regeln der Menschenrechtskonventionen. Unterdessen geht das Land mit den größten Erdölreserven der Welt wirtschaftlich und sozial immer mehr vor die Hunde. Es mangelt an Nahrungsmitteln, Gütern des Grundbedarfs und Medikamenten. Die Inflation ist auf 1000% pro Jahr explodiert, der Schwarzmarkt blüht, viele Menschen hungern. Mit Milliarden subventioniert der Staat Benzin, statt das Geld in Soziales zu investieren, mit dem Ergebnis, dass eine Flasche Mineralwasser so viel wie 1250 Liter Normalbenzin kostet. Wie lange kann das noch gut gehen? Sehr lange, lautet die traurige Antwort. Der Unmut im Volk ist zwar groß, der Wille zum Protest auch, die Kräfteverhältnisse sind aber sehr ungleich. Das Militär steht Maduro bis jetzt treu zur Seite. Kein Wunder, darf es doch Schlüsselbereiche wie die Schürfrechte, Häfen, den Zoll und vieles mehr im Land kontrollieren, genießt enorme Privilegien. Welche Optionen bleiben nun? Gezielte Sanktionen gegen Personen aus dem Führungskreis können wirken, wenn sie nicht nur von den USA, sondern global verhängt werden. Ein Wirtschaftsembargo wie für Kuba dürfte Maduro eher in die Karten spielen und viele Venezolaner zusammenschweißen, abgesehen davon, dass China wohl als Abnehmer venezolanischen Öls bereitstünde. Ohnehin warnt Maduro immer aufs Neue vor dem Imperialismus des Imperators Trump. Somit bleibt nur die Hoffnung darauf, dass die Venezolaner selbst eine Lösung finden. Sei es durch Verhandlungen oder durch Wahlen.
Burkhard Birkel kommentierte im Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Der Parteiwechsel der Grünen Elke Thesten zur CDU stürzte die niedersächsische Landesregierung in die Krise. Rot-Grün hatte keine Mehrheit mehr im Landtag, stattdessen würde es jetzt für ein schwarz-gelbes Bündnis reichen. SPD-Ministerpräsident Stefan Weil hat gestern vorgezogene Neuwahlen angekündigt. Am Montag will er alle Fraktionen des Landtags zu einem Gespräch treffen. Aus Hannover Wolfgang Kurz.
Wunden lecken bei Rot-Grün in Niedersachsen. Der erste Schock ist verdaut. Mit dem klaren Entschluss für schnelle Neuwahlen ist auch SPD-Ministerpräsident Weil wieder etwas aus der Defensive. Und auch beim kleinen Koalitionspartner, dessen Abgeordnete Twesten mit dem Wechsel zur CDU die Regierungsmehrheit im Landtag gekippt hat, geht der Blick nach vorne. Trotzdem, in der eilig einberufenen Fraktionssitzung gestern habe es viel Verärgerung gegeben, sagt der parlamentarische Geschäftsführer der Grünen Helge Limburg bei NDR Info.
Aber es gab überhaupt keine Anzeichen für weitere Unzufriedenheit mit der Koalition, sondern eher im Gegenteil den festen Willen von allen, jetzt dafür zu kämpfen, dass der Wählerwille jetzt erneut gesucht wird.
Die Grünen wollen für eine Fortsetzung von Rot-Grün kämpfen, sagt Limburg. Beim Blick auf gestern macht in Hannover das Wort Verrat die Runde. Ministerpräsident Weil hatte gar von einer Intrige gesprochen. Zu Recht findet der Generalsekretär der Bundes-SPD Hubertus Heil aus dem niedersächsischen Bundestagswahlkreis Peine-Gifhorn.
Denn Rot-Grün hatte bei der Landtagswahl in Niedersachsen eine Mehrheit. Da ist jetzt eine ehemalige grüne Abgeordnete zur CDU übergetreten, weil ihre Basis sie nicht wieder aufgestellt hat, also nicht aus politischen Gründen oder weil sie mit der Landesregierung wirklich unzufrieden war, sondern weil sich bei der CDU einen Job erhofft und die CDU macht dieses miese Spiel mit.
Der CDU-Landesvorsitzende und Spitzenkandidat Bernd Althusmann hatte gestern betont, er habe Twesten für den Übertritt keinerlei Angebote gemacht. Und auch der Landeschef der FDP und stellvertretende Fraktionschef Birkner weist Weils Vorwurf der Intrige zurück.
Da weiß ich nicht so genau, wie er darauf kommt. Also zunächst mal ist das ja eine Entscheidung von Frau Twesten. Und dahinter eine Intrige zu sehen, geht meines Erachtens zu weit. Das muss dann am Ende Frau Twesten erklären, was ihre Motivlage war. Das hat sie gestern ja schon mal angefangen zu tun. Aber eine Intrige sehe ich da jetzt nicht, sondern das ist eine individuelle Entscheidung der Abgeordneten und die muss man am Ende respektieren.
Eine Entscheidung, bei der es nicht um politische Inhalte gegangen sei, betont der parlamentarische Geschäftsführer der Grünen Limburg. Differenzen oder Krisengespräche im Vorfeld habe es mit Elke Twesten nicht gegeben.
Dazu hätte es ja irgendwelche inhaltlichen oder politischen Differenzen geben müssen. Die sind für mich nicht erkennbar. Frau Twesten hat ja auch ihren Austritt nicht mit inhaltlichen oder politischen Meinungsverschiedenheiten begründet, sondern damit, dass sie sich bei der CDU bessere Chancen für irgendein anderes Mandat erhofft. Ich denke, das spricht für sich.
Die niedersächsischen Parteien haben bereits in den Wahlkampfmodus geschaltet. Die Frage nach möglichen Koalitionen will FDP-Chef Birkner nicht eindeutig beantworten.
Es ist aber natürlich schon so, dass wir inhaltlich die meisten Überschneidungen politisch mit der Union haben. Aber wir sind eine eigenständige Partei und wir werden einen eigenständigen Wahlkampf machen. Insofern muss jetzt der Wahlkampf durchgeführt werden und dann der Wähler entscheiden.
Am Montag will Ministerpräsident Weil mit den Fraktionschefs beraten, wann Neuwahlen in Niedersachsen stattfinden könnten. Denkbar wäre wohl ein Termin parallel zur Bundestagswahl Ende September, wahrscheinlicher aber ein Wahltermin im Oktober oder November.
Der aktuelle Lebensmittelskandal um kontaminierte Eier wirft weiter viele Fragen auf. Heute wurde bekannt, dass die belgischen Behörden schon seit Anfang Juni von einem Verdachtsfall mit dem Insektizid Fipronil gewusst haben sollen, meldet der Sender VRT. Wurden Informationen zu spät weitergegeben und wurde nur unzureichend kontrolliert? Und wie viele belastete Eier wurden überhaupt weiterverarbeitet, in Nudeln oder Kuchen beispielsweise? Fragen, die sich auch die Verbraucher stellen. Ines Burker traf besorgte Menschen auf einem Hamburger Markt.
Viele Kunden auf dem Hamburger Isemarkt achten in diesen Tagen bewusst auf die Herkunft der Eier. So wie Annika Bolos, die mit ihrem 6 Monate alten Sohn unterwegs ist. Sie habe morgens den Stempel NL für Niederlande auf den Eiern in ihrem Kühlschrank entdeckt und die Ware dann weggeschmissen.
Ja, ich mache mir Gedanken darüber, weil alles, was ich esse, kriegt er ja jetzt gerade auch noch, ne, mit.
Dabei zeigt sie auf ihren kleinen Sohn im Tragetuch, der noch gestillt werden muss. Auch andere Eltern äußern sich besorgt. Monika Larsen-Wiederhold vom Bundesinstitut für Risikobewertung hat für besonders stark belastete Eier, in diesem Fall aus Belgien, errechnet,
dass zum Beispiel ein Erwachsener pro Tag 7 Eier essen könnte, ein Kind von 10 Kilogramm, also ein circa einjähriges Kind 1 Ei und Kinder von 2 bis 4 Jahren könnten 1,7 Eier essen, ohne mit einer gesundheitlichen Gefährdung rechnen zu müssen.
Diese Risikobewertung gelte auch für Nudeln und Kuchen, die Eier enthalten. Das Problem für Kunden: auf den Produkten steht nicht, woher die verarbeiteten Eier stammen. Viele Verbraucher reagieren besorgt, wie diese Hamburgerin.
Das ist schon beängstigend, wenn man nicht weiß, was alles da drin ist, obwohl man wirklich immer drauf schaut. Und ich glaube, man muss einfach vorsichtiger auch in Zukunft sein.
Vorsichtig, das sind auch einige Supermärkte. Rewe und Penny etwa verkaufen keine niederländischen Eier mehr. Lidl stoppt den Vertrieb von Eiern aus Betrieben, die unter Fipronil-Verdacht stehen. Edeka teilt mit, dass die Eier seiner Eigenmarken ausschließlich aus Deutschland stammten. Und die Bio-Supermärkte Alnatura und Dens haben ihre Lieferanten überprüft. Ihre Eier seien nicht betroffen. Am drastischsten reagiert Aldi. Der Discounter hat gestern alle Eier aus dem Verkauf genommen. Die meisten Kunden vor einer Hamburger Filiale halten das für die richtige Entscheidung.
Also ich glaube, dass es gut ist, wenn Dinge Konsequenzen haben.
Ich glaube, solange man nicht sicher ist, ist das dann einfach konsequent. Finde ich eher gut.
Besorgte Menschen auf einem Hamburger Markt, Ines Burkhardt berichtete. US-Präsident Trump hat sich gestern in die Ferien verabschiedet. Der Sonderermittler in Sachen Russland-Kontakte und Wahlbeeinflussung, Mueller, gönnt sich dagegen keine Pause. Im Gegenteil, laut New York Times hat er den Druck auf die Regierung in Washington weiter erhöht und erstmals die Herausgabe von Dokumenten angefordert. Nach den Berichten über die Einsetzung einer Grand Jury gewinnen die Ermittlungen damit weiter an Fahrt. Aus Washington, Antje Passenheim.
Wenn einer dafür bekannt ist, dass er nur tut, was Hand und Fuß hat, dann ist es Mueller, sagt der republikanische Vorsitzende des Untersuchungsausschusses Jason Chaffetz.
Es gibt keinen besseren. Seine bisherige Arbeit war tadellos. Er muss nichts mehr beweisen, hat sich nie politisch eingemischt. Besser als Mueller geht nicht.
Das passiert in Washington nur selten, dass nämlich Republikaner und Demokraten einer Meinung sind. Ausgerechnet Trump selbst hat sich dieses Ei ins Nest gelegt, als er nämlich den alten FBI-Chef Comey entließ und dachte, er könnte den Ermittlungen zu seinen mutmaßlichen Drähten nach Moskau ein Ende setzen. Doch Trumps vermeintlicher Befreiungsschlag führte zum Gegenteil. Dazu nämlich, dass gegen ihn wegen eines Delikts ermittelt wird, das ihn das Amt kosten kann. Justizbehinderung. Mueller sucht auch nach Indizien dafür, ob das Wahlkampfteam von Trump sich mit Russland abgesprochen hatte, um seine Rivalin Clinton aus dem Feld zu schlagen. Mueller folgt dabei offenbar der Spur des Geldes, doch bei der Offenlegung seiner Finanzen zieht Trump bislang die rote Linie. Er habe weder Kredite, noch Handel, noch sonst was in Russland.
I don't have any deals in Russia.
Als Vize-Justizminister Rod Rosenstein Mueller zum Ermittler berief, da wusste er, dass er damit einen der erfahrensten des Landes engagierte, sagt sein jahrelanger Mitarbeiter, der Antiterror-Experte Phil Maad.
Best I ever saw.
Der Beste, den ich je gesehen habe. So einen habe ich in 31 Jahren Regierungsarbeit nicht erlebt. Integer, klug, entschlossen, plappert nicht und sticht nichts durch.
Kaum einer hat so viel Erfahrung im Ermitteln wie Mueller. Der Princeton-Jurist focht viele Jahre für seine Klienten vor Gericht, bevor er Bundesstaatsanwalt in Kalifornien wurde. Als Schlichter im VW-Abgasskandal regelte der Jurist mit der hohen Reputation zuletzt die Vergleichszahlungen zwischen VW und den amerikanischen Klägern. Der heute 72-Jährige war 12 Jahre lang FBI-Chef. Als er ging, folgte Comey. Eben nur, bis Trump ihn entließ.
Ich war schockiert. Da passierte ein Fall von Justizbehinderung in Echtzeit, direkt vor unseren Augen.
Das erinnerte viele an Präsident Nixons Watergate-Skandal. Er hatte seinen Chefermittler entlassen, um die Aufklärung zu stoppen. Daraufhin quittierte sein Justizminister den Dienst. Doch kurz nach diesem Schritt, der als Saturday Night Massacre in die amerikanische Geschichte einging, trat Nixon zurück, um seiner Amtsenthebung zuvorzukommen. Würde Präsident Trump jetzt versuchen, Mueller zu stoppen, könnte das für ihn ähnlich enden, meint auch der frühere Chef der nationalen Geheimdienste James Clapper.
I think that would be a very dangerous thing to do.
Es wäre sehr gefährlich für ihn. Er würde eine Verfassungskrise erzeugen. Das wäre Watergate in Zeitlupe.
Doch dazu soll es nicht kommen. Der Kongress hat vorgesorgt. Eine Gesetzesinitiative von Demokraten und Republikanern bindet Trump die Hände. Danach könnte er Mueller nicht entlassen. Der unerschrockene Ermittler hat also freie Hand.
Die USA wollen Nordkorea in einer Resolution des Sicherheitsrats mit den bislang schärfsten Sanktionen belegen. Es wäre die 8. Resolution im Zusammenhang mit Nordkoreas Atom- und Raketentests seit 2006. Das Land soll vor allem wirtschaftlich stärker unter Druck gesetzt werden. Aus New York, Kai Clement.
Nun kommt es also doch, ein Treffen des Sicherheitsrates zu neuen Sanktionen gegen Nordkorea. Es ist für 9 Uhr am Abend deutscher Zeit angesetzt. Das Land hatte im vergangenen Monat gleich 2 Interkontinentalraketen getestet. Erst vor ein paar Tagen noch hatte Nikki Haley, die amerikanische Vertreterin bei den Vereinten Nationen, mit starken Worten für einen scharfen und durchsetzungsfähigen Text des Sicherheitsrates geworben. Es ergebe keinen Sinn, eine Dringlichkeitssitzung abzuhalten, wenn dabei nichts Greifbares herauskomme, so Haley, und eine weitere UN-Resolution, die den internationalen Druck nicht signifikant erhöhe, sei, Zitat, wertlos. Die neue von den USA eingebrachte Resolution will noch schärfer gegen den Außenhandel des kommunistischen Landes vorgehen. Der Exportbann würde die Ausfuhren von Kohle, Stahl, Eisen und Blei, Fisch und Meeresfrüchten betreffen und strebt ein Volumen von 1 Milliarde Dollar an. Das entspräche etwa einem Drittel der Exporteinnahmen. Auch sollen weitere Personen und Einrichtungen auf eine Liste gesetzt werden, die Reiseverbote und das weltweite Einfrieren von Vermögen vorsieht. Ein UN-Diplomat zeigte sich zuversichtlich, dass auch China und Russland den neuen Maßnahmen zustimmen könnten. Die US-Regierung von Donald Trump hatte sich zuletzt frustriert geäußert, dass China, Nordkoreas wichtigster Handelspartner, nicht schärfer gegen das Land durchgreift. Seit gut 10 Jahren verhängt der Sicherheitsrat Strafmaßnahmen gegen Nordkorea wegen dessen Nuklear- und Raketenprogramm.
Knapp 7 Millionen Ruander waren die vergangenen beiden Tage aufgerufen, einen neuen Präsidenten zu wählen. Der aber ist, wenig überraschend, der alte Amtsinhaber Paul Kagame, der das Land seit 17 Jahren regiert. Linda Staude berichtet.
Paul Kagame bleibt unangefochten der Präsident Ruandas. Der Amtsinhaber hat die Wahl mit dem erwarteten Erdrutschsieg gewonnen. Nach Auszählung von 4/5 der abgegebenen Stimmen lag Kagame uneinholbar mit deutlich über 98% vor seinen beiden Herausforderern. Die galten von vornherein als chancenlos, hatte der Präsident die Wahl doch bereits im Vorfeld als reine Formalität bezeichnet. Um überhaupt für eine dritte Amtszeit kandidieren zu können, musste der 59-Jährige sich allerdings bitten lassen, die Verfassung zu ändern. Bei dem Referendum vor 2 Jahren gab es kaum Gegenstimmen. Seine Anhänger halten den Präsidenten für einen Garanten der Stabilität, der Ruanda über Jahre ein beeindruckendes Wirtschaftswachstum von 6-7% ermöglicht hat. Seine Kritiker werfen ihm dagegen vor, das auf Kosten der Menschen- und Bürgerrechte erreicht zu haben. Oppositionelle und Journalisten würden massiv unterdrückt, im Extremfall sogar getötet. Paul Kagame führt das Land de facto seit 1994, als seine Rebellenarmee den blutigen Völkermord zwischen den Volksgruppen der Hutu und der Tutsi in Ruanda beendete. Damals starben in nur wenigen Wochen über 800.000 Menschen. Kagames Rebellenarmee ist heute die Regierungspartei, er selbst seit 17 Jahren Präsident. Nach der neuen Verfassung kann er noch weitere 2 Amtszeiten regieren, bis zum Jahr 2034.
In der Abgasaffäre bei VW gibt es konkrete Vorwürfe gegen den Vorstandschef der Ingolstädter Tochter Audi, Rupert Stadler. Er soll persönlich angeordnet haben, dass den US-Umweltbehörden bei einer Besprechung im Herbst 2015 Manipulationen im Umgang mit dem Abgasreiniger AdBlue verschwiegen worden seien. Frühere Audi-Beschäftigte haben dies nach Informationen von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung gegenüber Ermittlern so ausgesagt. Einzelheiten von Peter Hornung.
Oktober 2015, es waren hektische Tage bei Audi. Die US-Umweltbehörden EPA und CARB machten Druck. Noch war nur VW in den Schlagzeilen, aber in Ingolstadt war abzusehen, dass bald auch Audi in den Fokus rücken wird. Es wurde eine Präsentation erstellt für ein Treffen mit den Amerikanern. Sie ging hin und her zwischen den Abteilungen. Ein Abteilungsleiter aus der Motorenentwicklung beschreibt in einer E-Mail an einen Kollegen, was wichtig ist.
Es werden zunächst die Emissionsergebnisse der verschiedenen Modelljahre berichtet. Anschließend wird auf 3 Kernthemen eingegangen, wo wir bei älteren Modelljahren Optimierungspotenzial sehen.
Optimierungspotenzial, eines jener Codewörter für etwas, von dem die Beteiligten wissen, dass sie wohl illegal unterwegs sind. Eines der 3 Kernthemen, also der Funktionen, wo Audi manipuliert, die Dosierung von AdBlue, das ist Harnstoff, der die Abgase von giftigen Stickoxiden reinigen soll. Which requires an additive called AdBlue in order to achieve current and future environmental regulations. Audis Problem, die US-Gesetze schreiben vor, dass AdBlue nur alle 16.000 Kilometer nachgetankt werden darf in der Werkstatt. Die Diesel-Audis haben zwar einen großen Motor mit 3 Litern Hubraum, die Harnstofftanks sind aber deutlich zu klein. Die Vertriebsabteilung hatte lieber einen Lautsprecher am gesparten Platz. Den konnte man als Sonderausstattung verkaufen. So reduzierte die Motorsoftware einfach die Harnstoffzugabe, wenn ein Fahrer etwas rasanter fuhr. Das Auto blies mehr Schadstoffe aus. Eindeutig illegal, wie auch 2 weitere Softwarefunktionen, die anderen beiden Kernthemen. Aber wie sollte man das alles den Amerikanern erklären? Schönreden, runterspielen, weglassen oder doch offen zugeben? Es gab verschiedene Lager bei Audi. NDR, WDR und Süddeutsche Zeitung konnten verschiedene Versionen der Präsentation einsehen. Darin erkennt man, wie sich die Ingenieure windeten.
Story noch nicht rund,
heißt es an einer Stelle in großen Lettern quer über dem Text.
Explain second time.
Nochmal erklären an einer anderen. Am 2. November 2015 beschuldigte die US-Umweltbehörde EPA, Audi schließlich offiziell bei Dieselmotoren betrogen zu haben. Für den 19. November war ein Treffen nahe Detroit angesetzt. Noch am Morgen des Vortages bastelte man bei Audi an einer Argumentation, um die Amerikaner zu beschwichtigen. Überzeugt waren die Audi-Leute nicht. Zitat aus einer E-Mail.
Schwammiges Argument, aber besser als nichts.
Auch Audi-Chef Rupert Stadler soll Zeugenaussagen zufolge nach Detroit mitgekommen sein. Er habe schließlich am Vorabend ein Machtwort gesprochen, um dann beim Treffen mit den Umweltbehörden selbst im Hotel zu bleiben. Vertuschen war die Devise. Wo vorher auf 11 Seiten erklärt wurde, wie Audi das AdBlue dosiert, stand danach nur noch eine Seite. Auch an anderen Stellen wurde die PowerPoint-Präsentation radikal gekürzt. Dass Audi mehrfach betrügt, war nicht mehr erkennbar. Es dauerte bis zum Juli 2016. Dann erst gab das Unternehmen zu, dass es illegale Software einsetzt. Der Volkswagen-Konzern wollte sich zu dem Thema nicht äußern. Ein Sprecher verwies auf laufende Ermittlungen und darauf, dass die US-Justiz vor Monaten festgestellt habe, dass es keine Hinweise auf Verfehlungen der Vorstände gebe.
Heute vor einem Jahr begannen in Brasilien die Olympischen Spiele und in Rio hat heute das brasilianische Militär im Kampf gegen die ausufernde Kriminalität eine Großoperation in den Favelas gestartet. Schwer bewaffnete Einheiten waren in den armen Vierteln im Einsatz. Immer wieder kommt es dort zu regelrechten Bandenkriegen mit Toten und Verletzten. Ivo Maruschek berichtet.
Genau heute vor einem Jahr wurden die Olympischen Spiele in Rio eröffnet. Dieser Jahrestag hat mit einem massiven Einsatz von Polizei und Armee in der Stadt begonnen. Hubschrauber kreisen über einigen Favelas im Norden und im Westen von Rio. Anwohner berichten von Schusswechseln. Kurz nach Tagesanbruch sind tausende Polizisten und Soldaten in eine Reihe von armen Vierteln einmarschiert. Es handelt sich allerdings nicht um die größten und gefährlichsten Favelas von Rio de Janeiro. Sie sollen dort gegen kriminelle Banden vorgehen und wenn möglich die Anführer festnehmen. In diesen Stadtteilen haben sich in letzter Zeit Überfälle auf Lastwagen gehäuft, bei denen die gesamte Ladung gestohlen wurde. Diese Überfälle sollen damit unterbunden werden. Offizielle Quellen haben bestätigt, dass sich 3.600 Soldaten an dieser Aktion beteiligen. Vor einer Woche hatte Brasiliens Präsident Temer 8.500 Soldaten nach Rio geschickt, weil die Polizei der Gewalt nicht mehr Herr wird. Seitdem gehören schwer bewaffnete Soldaten und Panzer an wichtigen Straßenkreuzungen wieder zum Stadtbild. Im ersten Halbjahr 2017 sind jeden Tag in Rio im Durchschnitt fast 20 Menschen durch Gewalt ums Leben gekommen. 3 bis 4 wurden Tag für Tag bei Schießereien mit der Polizei getötet.
Jetzt aber zu erfreulicheren sportlichen Ereignissen im Echo des Tages. Nach Olympiagold in Rio haben die Beachvolleyballerinnen Ludwig und Walkenhorst jetzt auch den WM-Titel. Dazu und noch mehr vom Sport an diesem Sonnabend live im Studio Ina Kast aus unserer Sportredaktion.
Ja, Laura Ludwig und Kira Walkenhorst haben es tatsächlich geschafft. Sie haben sich in Wien zu Weltmeisterinnen gekrönt. Sie gewannen das Finale in 3 Sätzen gegen ein Duo aus den USA. Und wir hören noch mal rein, wie unser Reporter Edgar Endres den Matchball erlebt hat.
Walkenhorst auf Ludwig hochgestellt, die Chance für Kira Walkenhorst. Der Ball ist im Sand von Wien. Deutschland ist Weltmeister. Kira Walkenhorst und Laura Ludwig erfüllen sich ihren Traum.
Ja, nach Olympiagold im vergangenen Jahr nun also der WM-Titel. Und das doch ziemlich unerwartet, denn die Vorbereitung war holprig und von Verletzungen geprägt. Umso schöner, dass es nun geklappt hat, sagt Kira Walkenhorst.
Ich bin wahnsinnig glücklich, dass wir es geschafft haben. Es war ein komplett anderes Turnier. Wir mussten viel, viel mit dem Kopf machen, wussten, dass wir nicht 100%ig fit sind. Aber mit verschiedenen Tools, die wir uns in den letzten Jahren erarbeitet haben und wenn wir da frisch bleiben vom Kopf her und immer darauf reagieren, ich freue mich wahnsinnig für uns und für das komplette Team, die einfach in den letzten Wochen und Monaten da eine harte Zeit durchgemacht haben.
Heute darf nun also gefeiert werden mit kühlem Bier und kölscher Musik, hat Kira Walkenhorst verraten. Wir bleiben weltmeisterlich und blicken nach London, wo sich Kugelstoßer David Stoll bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften heute souverän fürs Finale morgen qualifiziert hat. Außerdem ist 100-Meter-Sprinterin Gina Lückenkämper aus Dortmund mit einer neuen persönlichen Bestmarke ins Halbfinale gerast, in 10,95 Sekunden. Damit lief sie als erste Deutsche seit 26 Jahren die 100 Meter unter 11 Sekunden.
Das ist einfach nur unbeschreiblich geil. Also es war das Ziel, das hier zu laufen. Es gab viele Leute, die daran gezweifelt haben, die sich offen dafür ausgesprochen haben, dass sie gesagt haben, ich glaube nicht, dass du das kannst. Von daher freut mich das umso mehr, dass ich diesen Leuten gezeigt habe, ich kann das und ich habe Bock drauf. Und wenn ich da Bock drauf habe, dann funktioniert das auch meistens.
Recht hat sie. Fürs Halbfinale morgen hat sie sich auch wieder viel vorgenommen. Bei ihren männlichen Kollegen kommt es schon heute zum Showdown, zum Finale. Um 22.45 Uhr bestreitet Superstar Usain Bolt das letzte WM-Einzelrennen seiner Karriere, das er mit dem Titel beenden will. Bereits ab 8:30 kämpft Diskuswerfer Robert Harting um eine Medaille. Pokalsieger gegen Meister heißt es heute Abend ab 20.30 Uhr bei den Fußballern. Beim sogenannten Supercup empfängt Borussia Dortmund den FC Bayern. Erstmals wieder mit dabei in einem Pflichtspiel ist Mario Götze. Sein neuer Coach Peter Bosch freut sich auf einen Einsatz des Rückkehrers.
Er war lange nicht da. Ich muss ehrlich sagen, bis jetzt geht das sehr gut. Ich glaube, dass momentan Spielzeit sehr wichtig ist für ihn. Das Rhythmus braucht man.
Ja, und ob Götze Spielzeit bekommt, darf schließlich der Trainer entscheiden.
Das waren die sportlichen Höhepunkte von heute. Die fasste Ina Kast für uns zusammen und soweit das Echo des Tages. Einen schönen Abend wünscht Ihnen Claudia Benoit.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.